Ja, herzlich willkommen zu einer Predigt heute, die außerhalb der Reihe zum ersten Petrusbrief ist. Heute geht es um einen Mann aus dem Alten Testament, den Betrüger Jakob. Und die Predigt habe ich überschrieben mit so einem Wunsch, den ich dem Jakob unterstelle: Ich will doch nur Segen. Ich fange heute mal mit einem Witz an. Eva piekst Adam in die Seite und sagt: Du, Adam, liebst du mich? Und Adam guckt sich um, sieht die Tiere, die Schöpfung, die Gott gerade geschaffen hat, und fragt: Ja, wen denn sonst? Als Gott die Welt erschuf, war alles perfekt. Da war nichts Böses. Er erschuf den Menschen, um ihn zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Zur Gemeinschaft schuf Gott den Menschen. Was wäre das allerdings für eine Liebe, wenn sie nicht auf Freiwilligkeit beruht, wenn sie erzwungen wird? Was wäre, wenn Abraham und Eva gar nicht anders könnten, wenn sie einfach zur Liebe programmiert worden wären? Es wäre doch keine echte Liebe. Und so gab es diesen Gehorsamsanlass. Gott schuf nämlich die Möglichkeit, dass der Mensch ihn nicht lieben konnte, ihm nicht vertrauen, ihm nicht gehorsam sein konnte. Erst dadurch wird der Charakter der Liebe erst deutlich. Wir können niemanden zu echter Liebe zwingen. Die echte Liebe ist bedingungslos und freiwillig. Ehrlichkeit hätte keinen Wert, wenn es nicht die Möglichkeit zur Lüge gäbe. Und die Treue eines Menschen zu einem Partner wird erst dann deutlich, wenn er sich auch für einen anderen hätte entscheiden können. Gott erschuf also die Möglichkeit, dass der Mensch jemand anderen, nämlich sich selbst, mehr lieben konnte als Gott. Und ihr kennt vielleicht das schicksalsdunklen Lauf: Der Mensch entschied sich gegen Gott, er entschied sich für sich, er misstraute Gott und sagte: Gott enthält mir etwas vor. Und er entfernte sich von Gott. Und auch wir tun es immer wieder, so wie Adam und Eva, dass wir uns immer wieder für uns entscheiden, uns mehr lieben als Gott. Wir erschaffen uns unsere eigenen Götzen und machen uns von ihnen abhängig. Wie reagierte Gott auf diese Sünde, auf diese Trennung, diese Zielverfehlung? Er hatte sie ja zur Gemeinschaft geschaffen und jetzt trennen sie sich, sie gehen weg aus dieser Gemeinschaft. Und Gott hatte die Konsequenzen für dieses Verhalten angekündigt, den Tod. Nichts ist trennender als der Tod. Und Gott hatte es klar angekündigt. Und somit war es eigentlich nur gerecht, was der Mensch da verdient hatte. Der Mensch hat eigentlich gar kein Recht, sich zu beschweren. In Römer 3 heißt es, dass alle Menschen gesündigt haben. Alle haben das Ziel verfehlt. Da ist niemand, der gerecht ist. Das heißt, niemand ist in richtiger Beziehung zu Gott, zur Umwelt, zu den Mitmenschen, zu sich selbst. Alles ist irgendwie verrückt und nicht so, wie es sein sollte. Gott erschuf diese Welt, in der Liebe regieren sollte, und diese Liebe ist unverdient. Adam und Eva brauchten und konnten auch nichts dafür tun, um von Gott geliebt zu werden. Gott hatte keinen Beweis von ihnen gefordert. Es gab nur diesen einen Gehorsamsanlass: Vertraut mir mehr als allen anderen. Esst nicht von dieser Frucht. Und so wie Adam und Eva entscheiden auch wir uns immer wieder, uns mehr zu lieben. Und von dem her denke ich, dass es auch heute eine Predigt ist, die uns aber auch Hoffnung geben kann, weil Gott gab Adam und Eva Hoffnung. In 1. Mose 3, Vers 15, da gibt Gott den Menschen ein Versprechen. Er sagt: Da wird jemand kommen, der wird diese verrückten, diese unheilvollen Zustände wieder gerade rücken. Da, wo wir mit unserem Verstand zu Ende sind, da, wo wir nichts mehr wieder richtig machen können, da ist Gott noch lange nicht am Ende. Da, wo unsere Geschichte mit dem Tod hätte enden müssen, da beginnt Gottes Heilsgeschichte. Und Gottes Liebe nach dem Sündenfall wird einfach noch viel deutlicher. Und das ganze Alte Testament berichtet uns, wie die Menschen auf diesen Messias, diesen Heiland wartet, der die Welt wieder in Ordnung bringen wird. Wird es der Sohn von Adam und Eva sein, dieser Erstgeborene, der Kain? Wir sehen, nein, er ist es nicht. Er bringt seinen Bruder um. Wird es Seth sein? Auch nicht. Die Geschichte geht weiter, da kommt Noah ins Spiel. Rettet er die Menschen? Ja, nur bedingt. Er rettet die Menschheit und die Tiere vor der Bosheit, einfach indem er die Arche baut und so die Schöpfung bewahrt. Aber auch er ist nicht dieser Mensch, dieser Heiland, dieser Messias, auf den alle gewartet haben. Auch er gewann irgendwann den Wein lieber. Würde es einer dieser Nachkommen von Noah sein, ein Sohn von ihm? Die Nachkommen, die waren so böse, dass sie sich einen Turm bauten und Gott ausgeklammert haben. Sie wollten größer und besser sein als Gott. Gott erwählt sich irgendwann einen einzelnen Mann und verspricht ihm Segen, ein Land und viele Nachkommen. Und Abraham, dieser Mann, der glaubt Gott, dass Sarah, die eigentlich unfruchtbar war, ihm ein Kind gebären wird. Seine Geburt, die eigentlich unmöglich war, biologisch unmöglich. Und doch glaubt Abraham diesem Gott. Und er lebt als Fremdling in einem Land und erlebt sämtliche Versprechen, die Gott ihm hat und gegeben hat, einfach gar nicht. Dieses Land, in dem er lebt, gehört ihm nicht. Er hat einen Sohn und das ist auch so eine Spätgeburt. Reich ist er, ja. Das hat er schon erlebt. Aber dann kommt die Frage, wird sein Sohn, dieser Isaak, wird der dieser Heiland sein, dieser Messias? Und Isaaks Geschichte beginnt in 1. Mose 25 und handelt von seinen Zwillingssöhnen. Esau ist der Ältere, Jakob der Jüngere. Lasst uns einmal diese Geschichte lesen. Ich lese aus 1. Mose 25 von 19 bis 26 aus der Guten Nachricht Bibel. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak war 40 Jahre alt, war verheiratet mit Rebekka, der Tochter von Betuel aus dem oberen Mesopotamien, die Schwester Labans. Rebekka aber bekam keine Kinder. Deshalb betete Isaak zum Herrn und der Herr erhörte seine Bitte. Rebekka empfing Zwillinge. Als die Kinder im Mutterleib heftig gegeneinander stießen, sagte sie, wenn es so steht, warum bin ich dann schwanger geworden? Sie ging, um den Herrn zu befragen, und der Herr gab ihr die Antwort. Zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leibe. In deinem Schoß beginnen sie zu streiten. Das eine wird das andere unterwerfen. Der Erstgeborene wird dem Zweiten dienen. Als die Zeit der Entbindung kam, brachte Rebekka tatsächlich Zwillingsbrüder zur Welt. Der erste, der herauskam, war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt. Sie nannten ihn Esau. Danach kam sein Bruder heraus. Der hielt Esau an der Ferse fest und darum nannte man ihn Jakob. Ihr Vater Isaak war 60 Jahre alt, als sie beiden geboren wurden. Obwohl die Menschen sich gegen Gott gewendet hatten, segnete Gott. Und diese Segenslinie führt über Abraham, über Isaak, jetzt zu diesen Zwillingsbrüdern. Und die Frage ist, wer von beiden wird es sein? Normalerweise der Erstgeborene, Esau. Isaak ist 40 Jahre alt, der heiratet Rebekka. Allerdings gibt es da ein kleines Problem. Sie kann nicht schwanger werden. Was nun? Wie wird Gott vorgehen? Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Schon Sarah hatte dieses Problem gehabt. Und Isaak erlebt es hier wieder. Isaak ist 40 Jahre alt und betet und Gott sagt, ja, du wirst ein Nachkommen haben. Wie lange wartet er? 20 Jahre. Gott lässt sich alle Zeit der Welt. Isaak ist 60 Jahre alt und die Zwillinge sind unterwegs. Endlich wird es jemanden geben, der diese Segenslinie weiterführen wird. Aber wer von diesen beiden wird es sein? Und die Babys im Leib der Mutter, die prügeln sich und machen es ihrer Mutter schwer. So eine Schwangerschaft kann schon schwer sein, habe ich mir sagen lassen. Mit Zwillingen kann es noch schwerer sein. Und wenn sich die Babys dann noch prügeln, das könnte sehr schwierig sein. Rebekka ist verzweifelt und betet zu Gott und erhält diese Zusage, dass es zwei Völker geben wird, die da heranwachsen. Und das Kuriose, das Unerwartete ist, der Jüngere wird mächtiger sein als der Ältere. Der Ältere wird sich dem Jüngeren unterwerfen müssen. Sind das nicht tolle Ausgangsbedingungen, dass da so eine Überschrift über so zwei Brüder steht? Da ist doch schon Spannung vorprogrammiert. Der Stärkere von beiden ist Esau, der setzt sich durch. Er wird als Erstgeboren, er ist von rauer Natur, er ist ein Mann der Tat, ein Jäger. Aber Jakob, der diesen Kampf um die Erstgeburt verliert, der setzt alles dran und will nicht hinterherhängen. Er heftet sich so im wahrsten Sinne des Wortes an die Ferse seines Bruders. Er hat den Kampf um die Erstgeburt verloren, aber er gibt nicht auf. Er gibt sich nicht zufrieden. Wer würde diese Segenslinie fortführen? Sie ist Jakob versprochen. Eigentlich wäre es Esau gewesen. Aber wie kommt Jakob jetzt an diesen Segen? Im weiteren Verlauf der Geschichte sehen wir, wie Jakob alles dafür tut, um diesen Segen zu bekommen. Und es ist eine Geschichte voller Betrügereien. Im Kapitel 25 sehen wir, wie Jakob seinen Bruder Esau um sein Erstgeburtsrecht betrügt. Kapitel 26 ist so ein Einschub, da geht es um die Eltern von Jakob und Esau, wie sie einen Philisterkönig betrügen. Also Jakob lernt von den Besten, von seinen Eltern. Und in Kapitel 27, da betrügt Jakob zusammen mit seiner Mutter Rebekka seinen Vater Isaak. Und letztendlich muss Jakob fliehen, in Kapitel 28. Die Frage ist, heiligt der Zweck die Mittel? Wenn ich etwas Gutes möchte, ist der Weg dahin dann egal? Darf ich das Böse in Kauf nehmen, um das Gute zu bekommen? Wenn ich mir Jakob und sein Leben anschaue, all die krummen Wege, die er gegangen ist, dann höre ich ihn geradezu sagen, ich will doch nur Segen. Der Segen war ihm schon vor seiner Geburt versprochen worden. Doch wie kommt er dahin? Esau ist ihm im Weg und auf seinem Weg zum Segen ist Jakobs Mutter ihm sehr behilflich. Jakob ist nämlich der Liebling der Mutter und Esau ist der Liebling von seinem Vater Esau. Ob das gut geht, wenn Eltern Lieblingskinder haben? Isaac und Rebekka haben zwei von diesen Raufbolden, die die Vormacht kämpfen. Das kann doch alles nur schief gehen. Wie kommt Jakob an den Segen? Als erstes nutzt er eine Notlage aus, um seinen Bruder auszutricksen. Da gibt es diese Geschichte, wie Esau vom Feld kommt, er ist auf der Jagd gewesen, hat wohl nichts geschossen und Jakob sitzt da und hat eine leckere Linsensuppe gekocht. Und ich weiß nicht, wart ihr schon mal so hungrig und über so einen Weihnachtsmarkt gegangen? Wer von euch ist hungrig vom Weihnachtsmarkt wieder weggegangen? Ich glaube keiner. Oder wenn man so hungrig einkaufen geht, sind die teuersten Einkäufe immer. Und Esau kommt daheim und er riecht dieses leckere Essen und er sagt, Jakob, gib mir was zu essen. Und Jakob sagt, ja klar, kein Problem, gib mir nur dein Erstgeburtsrecht, das kannst du haben. Und Esau denkt sich, mein Erstgeburtsrecht, den doppelten Anteil vom Erbe meines Vaters, wann kriege ich das? Erst wenn mein Papa tot ist, das dauert noch. Ich bin jetzt hungrig, ich sterbe jetzt vor Hunger. Was bringt mir das Erbe irgendwann in ferner Zukunft? Und so nutzt Jakob den Hunger aus und kauft sich dieses Erstgeburtsrecht. Der Esau, der denkt nicht sehr langfristig. Er schlägt sein Erbe aus und er wird so beschrieben als ein Mann der Tat. Im hebräischen Text wird das sehr deutlich. Da ist es immer so ganz abgehackt beschrieben. Und er aß und er trank und er stand auf und er ging weg und er verachtete. Jakob hingegen, er ist nicht nur listig, sondern er denkt auch langfristig. Zwischen ihm und seinem Bruder ist jetzt eigentlich das Erbe geklärt. Der Esau denkt, vielleicht wächst da irgendwann Gras drüber, aber bei Jakob nicht. Jakob ist das aber noch nicht genug. Er möchte auch diesen Segen von seinem Vater haben. Irgendwann ist es soweit. Isaak beschließt, ich möchte meinen Sohn segnen. Aber hat er vergessen, was Gott am Anfang, noch vor der Geburt, gesagt hatte, wen Gott segnen möchte? Isaak beschließt, Esau zu segnen. Er schickt ihn und dieser Segen soll einen Preis haben. Diesmal kein Linsengericht, sondern ein Wildbret. Es geht wieder um Essen. Isaak möchte seinen Sohn Esau segnen. Dieser Segen ist ihm einfach, ist damals wichtig gewesen. Segen bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt, dass man jemandem etwas Gutes wünscht. Etwas Gutes ins Leben von jemandem hineinspricht. Wenn ich irgendetwas sage, dann passiert manchmal was, aber längst nicht immer. Ja, wenn da so ein König, ein Präsident oder sogar ein Diktator irgendwas sagt, dann wird das in die Tat umgesetzt, dann passiert etwas. Aber längst auch nicht immer. Wenn Gott etwas sagt, dann passiert das. Da ist ein sehr enger Zusammenhang zwischen dem, was Gott sagt und was dann passiert. Gott erschafft dieses Universum, in dem er spricht und es geschah. Das ist damals Jakob wichtig. Das, was Gott spricht in sein Leben, das, was Gott als Segen spricht, das wird eintreffen. Das weiß Jakob. Und so kriegt er mit, Esau soll gesegnet werden. Und die Mutter, Rebekka, die fackelt nicht lange. Sie schickt Jakob, hol ein Haustier, ein Tier aus der Herde. Das wird geschlachtet, das Fell wird Jakob um die Arme gelegt, weil er ist ziemlich glatt rasiert und nicht so wie sein haariger Bruder Esau. Er wird verkleidet. Alle Sinne von Isaak werden getäuscht. Nur die Stimme, die kann er nicht so gut verstellen. Aber er riecht wie Esau, er fühlt sich an wie Esau. Und so beschließt Isaak, das ist wohl Esau, den ich vor mir habe. Er ist blind, er kann ihn nicht sehen und so wird er getäuscht. In Kapitel 27 im 1. Mose Buch wird das beschrieben, wie Isaak seinen Sohn Esau vermeintlich segnet, aber eigentlich ist es Jakob. Mein Sohn, du duftest kräftig wie die Flur, wenn sie der Herr mit seinem Regen tränkt. Gott gebe dir den Tau vom Himmel und mache deine Felder fruchtbar, damit sie Korn und Wein in Fülle tragen. Nationen sollen sich vor dir verneigen und Völker sollen deine Diener werden. Du wirst der Herrscher deiner Brüder sein. Sie müssen sich in Ehrfurcht vor dir beugen. Wer dich verflucht, den soll das Unglück treffen. Doch wer dir wohl will, soll gesegnet sein. Und somit bekommt Jakob den Segen, den Gott ihm versprochen hatte. Wie? Durch Lug und Betrug. Aber was ist das für ein Timing? Kaum hat Isaak ausgesprochen, schon kommt Esau um die Ecke und er hat diesmal tatsächlich etwas geschossen und er hat das leckere Essen für seinen Vater vorbereitet. Und Isaak muss mit Schrecken feststellen, er hat den falschen Sohn gesegnet. Und auch Esau ist nicht begeistert und er beschließt, wie Kain, mein Bruder muss sterben. Und er schwört Rache, wenn mein Vater Isaak gestorben ist, werde ich meinen Bruder töten. Von diesen Racheplänen erfährt die Mutter Rebekka und sie möchte Jakob schützen. Sie schickt ihn weg zur Verwandtschaft, da wo sie herkommt. Dem Vater Isaak werden andere Gründe aufgetischt. Isaak schickt Jakob fort. Und was tut er? Er segnet Jakob zum zweiten Mal. Isaak ruft seinen Sohn Jakob zu sich und er segnet ihn und sagte, Gott, der Gewaltige, wird dich segnen. Er wird dich fruchtbar machen und dir viele Nachkommen schenken, sodass aus dir eine ganze Schar von Völkern wird. Auf dich und deine Nachkommen wird der Segen übergehen, den Abraham empfangen hat. Sie werden das Land in Besitz nehmen, in dem du noch als Fremder lebst und das Gott einst Abraham zugesprochen hat. So gelangt Jakob in die Segenslinie Gottes. Er klaut sich das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder, er betrügt seinen Vater, kommt an den Segen, bekommt jetzt noch einen Segen dazu. Lauter gute Dinge werden ihm zugesagt, Reichtum, eine reiche Nachkommenschaft, ganze Völker, Macht, Landbesitz und letztendlich den Segen seines Großvaters. Ist das schon das Ende? Nein, alle guten Dinge sind drei. Jakob ist nämlich auf der Flucht, die neue Geschichte, und er hat da sein Lager aufgeschlagen, einen Stein unterm Kopf und er träumt. von einer Himmelsleiter, wie Engel hoch und runter gehen. Und Gott selbst steht da neben ihm und Gott wiederholt zum dritten Mal einen Segen. Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich auch für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Gott spricht Gutes in Jakobs Leben hinein. All das, was Isaak schon gesagt hatte, bestätigt Gott nun. Ich habe mich gefragt, was hat das alles mit Gerechtigkeit zu tun? Durch Lug und Betrug, krumme Wege und Gott segnet das? Was macht das mit unserem Gottesbild? Hat Jakob das denn verdient? Irgendwie nicht. Was hier auffällt, wie Gott sich dem Jakob vorstellt, ist: Ich bin der Gott Abrahams und Isaaks. Er ist noch nicht der Gott Jakobs. Noch nicht. Was denkt ihr, wie reagiert Jakob auf diese dreimal Segen? Wie reagiert er auf die Fülle von Versprechen, auf so viel unverdiente Geschenke? Da legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht, sagte er, wenn er mich bewahrt auf der Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er allein mein Gott sein. Hier an dieser Stelle, wo ich diesen Stein aufgestellt habe, soll dann ein Heiligtum für ihn errichtet werden. Von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich ihm den zehnten Teil geben. Meine Güte, sind das viele Wenns. Wann soll Gott sein Gott sein? Wenn Gott nach seiner Pfeife tanzt. Wenn er ihn beschenkt, ihn beschützt und bewahrt. Was macht Gott? Er lässt sich darauf ein. Gottes Liebe hat Jakob nicht verdient. Was Jakob verdient hat, war der Tod. Das ist, glaube ich, so das Erste, was wir uns heute merken können. Wir verdienen Gottes Liebe nicht. Wir verdienen den Tod. Gottes Liebe ist bedingungslos. Gottes Liebe zu Jakob begann, bevor er geboren worden war. Gottes Liebe zu uns begann, bevor wir geboren wurden, bevor wir irgendetwas leisten konnten. Das ist der große Unterschied zwischen uns Menschen und Gott. Ich finde, so Jakobs dreistes Verhalten hier spiegelt auch oft unser Verhalten wider. Gott, wenn du dies oder das tust, dann werde ich dir folgen. Wenn du mir alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben schenkst, dann werde ich dir auch etwas spenden. Wenn du zu mir nett bist, bin ich auch zu dir nett. Erst wenn ich finanziell abgesichert bin, dann kann ich etwas geben. Erst wenn ich fit genug bin, werde ich mich investieren und mich engagieren. Erst wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, dann habe ich Zeit für dich. Gibt es da nicht auch einige Wenns in unserem Leben? Viele Bedingungen. Wenn Gott mir das schenkt, dann werde ich ihn lieben. Erinnern wir uns an den Anfang der Predigt. Was hat der Mensch verdient? Den Tod. Was hatte Jakob verdient? Auch den Tod. Er liebte sich und seinen Segen viel mehr als Gott. Aber was tut Gott? Er gibt den Menschen eine Hoffnung. Er schreibt mit den Menschen Geschichte, wo sie eigentlich mit dem Tod enden müsste. Er schreibt seine Heilsgeschichte. Was trägt Jakob dazu bei, um diesen Segen zu bekommen? Nichts. Wobei, doch, Lug und Betrug. Und genau das können wir auch Gott bringen, um von ihm gesegnet werden. All unsere Betrügereien, unseren Selbstbetrug, das, was uns von Gott und uns von seiner Liebe trennt, das dürfen wir Gott bringen. Wir Menschen sind irgendwie alle gleich. Wir sind nicht besser und nicht schlechter als Jakob. Wir wollen doch auch immer nur das Gute haben. Wir fordern und fordern. Auf der anderen Seite lieben wir erst, nachdem wir verhandelt haben. Der andere muss erst in Vorleistung treten, bevor ich einen Schritt auf ihn zugehe. Die gute Nachricht ist, Gott ist auch immer noch der gleiche. Seine Liebe zu dir begann, als du noch nicht geboren wurdest, bevor du irgendetwas leisten konntest. Die gute Nachricht für dich ist, Gott tritt für dich auch in Vorleistung. Wie er das getan hat, möchte ich aus dem Neuen Testament vorlesen. Da schreibt Paulus das im Epheserbrief im Kapitel 1. Da macht er deutlich, wie Gottes Segen zu uns gekommen ist. Ich lese da auszugsweise vor. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Diesen Segen spricht Gott uns zu. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Gott hatte Jakob erwählt. Uns hat er erwählt von allem Anfang mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart. In Gemeinschaft mit Gott hat er uns geschafft. Erfüllt von seiner Liebe. Nicht getrennt von seiner Liebe. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Nicht Jakob war dieser Erlöser, dieser Messias, sondern Jesus ist es gewesen. Jesus ist es, er hat uns erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Jakob wurde der Erbe, weil Gott es so vorgesehen hatte, so eingeplant hatte. Und Gott hat auch uns zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang dazu bestimmt. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für eine vollständige Erlösung. Da kommt noch etwas, da wartet noch etwas auf uns. Für uns, die wir sein Eigentum sind. Und jetzt stehen wir da wie Jakob, gesegnet mit einer Fülle von Segen. Heften wir da auch einige Wenns vor? Eine angemessene Reaktion, wie wir auf Gottes Großzügigkeit, auf Gottes Gnade reagieren können, steht hier in Epheser 1, Vers 6. Da heißt es, deshalb loben wir Gott für seine herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Wir haben Gott heute schon gelobt, durch die Lieder, durch das Gebet. So möchte ich auch euch gleich einladen, einfach in einem ganz kurzen Gebet, laut oder still, Gott Danke zu sagen, ihn zu loben. Wofür zum Beispiel? Dass Gott in Vorleistung für uns getreten ist. Dass wir erwählt sind von Gott. Dass Gott uns in seine Gegenwart einlädt. Für seine Liebe, Vergebung und Erlösung. Für Weisheit und Erkenntnis, die er für uns bereithält. Dass wir seine Söhne und Töchter sein dürfen. Seine Erben. Für den Heiligen Geist, der uns als Anzahlung für die letztendliche Erlösung noch angezahlt worden ist. Und eine zweite Reaktion lesen wir in Vers 12. Wir sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Wir können viel labern, sage ich mal. Wir können viel beten und viel Worte machen. Aber wenn sich das nicht in unserem Leben zeigt, dann werden andere sehen, dass das nur Gelaber ist, wie wir Gott loben, mit unseren Lippen, mit unserem Leben. Das soll dazukommen. Lass uns nicht unseren Mitmenschen nicht nur erzählen, was Gott Großes in unserem Leben getan hat, lass uns auch es ausleben, indem wir auch barmherzig, großzügig und gnädig sind, wie unser großer Gott. Lass das in unserem Verhalten deutlich werden, dass wir mal all diese Bedingungen, all diese Wenns mal beiseite lassen und Gott als unseren Gott bekannt machen, dass wir unsere Mitmenschen segnen, Gutes in ihr Leben hineinsprechen, ihnen Gutes zusprechen und auch gut über sie sprechen. Amen.